ist noch jemand im Überlegen, ob er vielleicht auch was sagt. Also noch ist Möglichkeit. Manchmal hat man ja so einen Moment, dass man nicht so ganz sich traut oder ja. Schön, es ist super, Gott anzubeten, ihn zu lobpreisen und es macht, es ist einfach wunderbar, in seiner Gegenwart zu sein, ihn zu suchen, wie wir das heute Morgen tun. Und es ist, ja, es erfüllt mein Herz mit Freude und denke auch eures, dass er so nah ist, dass er an unserem Herzen wohnt und dass wir ihn verstehen können, dass wir ihm glauben können, vertrauen können. Es steht in Psalm 14, da wissen wir oder da hören wir von dem Narren, von dem Tor, der spricht in seinem Herzen, es gibt kein Gott. Und da steht, sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tue. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt. Einen, der noch nach Gott fragt oder nach Gott sucht. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut. Auch nicht einen einzigen. Ja, so sieht es mit dem Menschen aus. Der Mensch, der in Sünde lebt, die Sünde ist, die Verfehlung ist das, dass der Mensch einfach nicht sehen kann, dass er für die Herrlichkeit, für die Wunder Gottes blind ist, dass er ihn nicht wahrnehmen kann. Und er sucht auch Gott nicht. Er sucht vielleicht irgendwelche Götzen, irgendwelche spontane Hilfen, aber er sucht nicht Gott. Er fragt nicht nach Gott, ja. Und wie wunderbar ist es, dass Gott uns sucht, dass er runterschaut und dass er, wenn irgendwo Anzeichen sind, dass er sofort zur Stelle ist, ja. Dass wenn irgendjemand anfängt zu fragen, durch irgendein Geschick, Gott ist da. Und Gott spricht den Menschen auch an, auch wenn er ihn nicht sucht. Und Gott offenbart seine Herrlichkeit. Er hat in seiner Natur, in seinem ganzen Wesen. Ja, er ist ja da, ja. Aber das Problem ist eben diese Sünde, die verblendet, die blind macht für Gott. Und welch große Gnade ist es, dass Jesus alles gegeben hat, dass wir sehend werden. Gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören und dass wir ihn verstehen, ihn begreifen und er alles gegeben hat und alles gibt, damit wir zur Herrlichkeit Gottes kommen. Ja, so war es, dass Gott mir aufs Herz gelegt hat, für heute Morgen darüber zu sprechen, wie das ist, wie wir Gott suchen können. Und ich habe eine Geschichte gelesen, von dem Josaphat, kennt er vielleicht auch. Ich weiß nicht, hat schon mal jemand, oder sage ich mal so rum, wer hat noch nicht die Geschichte von Josaphat gelesen? Gut. Also doch schon einige, die sie gelesen haben, ne? Und wer hat noch nicht Psalm 19 gelesen? Psalm 119, ja. Wer hat noch nicht Psalm 119 gelesen? Oh, alle haben schon Psalm 119 gelesen? Wow, erstaunlich, da bin ich ja ganz erstaunt. Ja, also Josaphat, wo steht Josaphat? Josaphat, die Geschichte von ihm steht in 2. Chronik, steht auch in Könige, aber 2. Chronik, Vers 17, Kapitel 17. Ich denke, wir werden nicht alles lesen können, weil es ist doch ein bisschen viel und könnte man vorstellen, dass der eine oder andere abhängt. dann es ihm zu viel wird. So wollte ich einfach mal ein bisschen schonen und vielleicht im nächsten Mal nochmal darüber sprechen. Aber es ist eine wunderbare Geschichte. Wir können sehr viel lernen aus der Geschichte mit Josaphat. Und weil er war ja der König über Juda und er suchte Gott, ja. Ich lese mal Kapitel 17, 2. Chronike 17. Und sein Sohn Josaphat wurde König an seiner Stelle und er wurde mächtig gegen Israel. Denn er legte Kriegsvolk in alle Städten fest. Er legte Kriegsvolk in allen festen Städte Judas und legte Besatzungen in das Land Juda und in die Städte Ephraims, die sein Vater Asa erobert hatte. Und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte in den früheren Wegen seines Vaters David und suchte nicht die Baale auf, sondern er suchte den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und handelte nicht wie Israel. Darum befestigte der Herr das Königtum in seiner Hand und ganz Juda gab Josaphat Geschenke, so dass er viel Reichtum und Ehre hatte. Und da sein Herz in den Wegen des Herrn mutig wurde, tat er auch noch die Höhen und die Aschera-Standbilder aus Juda hinweg. Und im 3. Jahr seiner Regierung sandte er seine Fürsten Ben-Hail, Obadja, Sachaja, Netanel und Michaja, dass sie in den Städten Judas lehren sollten. Und mit ihnen sandte er Leviten, nämlich Shemaja, Natanja, Sebadja, Asahel, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia und Top Adonia, die Leviten, und mit ihnen Elishama und Joram, die Priester. Und sie lehrten in Juda und hatten das Buch des Gesetzes des Herrn bei sich. Sie zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Und der Schrecken des Herrn kam über alle Königreiche der Länder, die rings um Juda lagen, so dass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Und man brachte Josaphat Geschenke von den Philistern und Silber als Tribut. Und die Araber brachten ihm Kleinvieh, 7.700 wieder und 7.700 Böcke. Und Josaphat wurde immer größer, bis er sehr groß war. Und er baute Burgen und Vorratsstädte in Juda. Und er hatte große Vorräte in den Städten Judas und Jerusalem, Kriegsmänner, tapfere Helden. Und dies ist das Ergebnis ihrer Musterung nach ihren Vaterhäusern. In Juda waren Befehlshaber über Tausende, Adna, der Oberste, und mit ihm 300.000 tapfere Helden. Und neben ihm war Johanan, der Oberste, und mit ihm 280.000. Und neben ihm Amasja, der Sohn Sichris, der sich dem Herrn freiwillig zur Verfügung gestellt hatte, und mit ihm 200.000 tapfere Helden. Von Benjamin war Eljada ein tapferer Held und mit ihm 200.000 Mann, die mit Bogen und Schild bewaffnet waren. Und neben ihm Josabad und mit ihm 180.000 zum Herrdienst Gerüstete. Diese standen alle im Dienst des Königs, außer denen, welche der König in die feste Stätte von ganz Juda gelegt hatte. Also soweit mal. Ich fand es interessant, also wirklich ein großes Kriegsheer, ja. Wenn man es mal zusammenrechnet, das ist schon eine ganz schöne Summe. Also die waren schon ganz schön ausgerüstet, sag ich mal, zur damaligen Zeit. Und aber das Erstaunlichste ist eigentlich, dass Josaphat dass er Gott suchte, den Gott seines Vaters Davids. Also auch natürlich Asa war ja natürlich jemand, der Gott nachgefolgt ist bis zum Schluss. Da hat er ja da diese Krankheit bekommen, weil er einfach auch Kompromisse gemacht hat. Aber ja, das war ja immer wieder so bei den Königen Israels und Judas, dass sie in dem Konflikt standen, sich wegzuwenden von Gott. Aber gesegnet war immer der, der sich wirklich hingewandt hat, der Gott gesucht hat und der danach gefragt hat, was Gott wollte für sein Volk. Ja, das war das Entscheidende. Und da sein Herz in den Wegen des Herrn mutig wurde, tat er auch noch die Höhen und die Aschera-Standbilder aus Juda hinweg. Also der war dann schon ganz schön radikal, dass er da die Götzen beseitigt hat und dass er aufgeräumt hat. Und nicht nur das, sondern wie wir auch lesen in Abvers 9, dass er die Priester dass er die Fürsten und die Priester geschickt hat, um das Volk quasi zu lehren. Und die hatten das Buch des Gesetzes des Herrn bei sich. Sie durchzogen die Städte Judas, lehrten das Volk. Dafür hat er gesorgt, ja. Das war ihm wichtig. Weil er Gott gesucht hat und weil er nach dem Gesetz gefragt hat, war es ihm auch wichtig, dass das Volk das Gesetz kennt, dass sie die Gebote des Herrn kennen und dass sie ungeteilt sind, so wie er ungeteilt war und dem Herrn gedient hat. Und das wurde ihm ganz wichtig und das hat ihm Gott auch ganz hoch angerechnet, ja. Ich glaube, das redet auch zu uns, dass wir ungeteilt sind und dass wir Sorge tragen, dass wir nicht nur selbst uns speisen mit dem Wort Gottes und dass wir auf das schauen, was der Wille Gottes ist, sondern dass wir dieses Bekenntnis, das wir haben zu Gott, dass wir es auch teilen, dass wir es weitergeben, dass andere gesegnet werden, dass andere mitgehen können, dass das Volk mitgehen kann, dass alle gesegnet werden und erfüllt werden mit Erkenntnis und Verständnis. Und dazu möchte ich gern mal, ja, was eigentlich so dazu gehört, Gott zu suchen. Da ist mir so bewusst geworden, als ich Psalm 119 gelesen habe, das ist eigentlich, das muss das gewesen sein, was Jesus gelesen hat, ja. Wenn man den Psalm 119 mal mit diesem Aspekt liest, dass ihn Jesus gelesen hat und dass er so in das Wort, ja, seines Vaters an die Gebote so verliebt war, dass sein Herz einfach die einzigste Sehnsucht nach diesem Wort, nach diesem Gebot, nach dieser Kostbarkeit, die alle Schätze übertrifft, gesucht und sich gesehnt hat, ja, dann bekommt man ein ganz neues Verständnis aus diesem Psalm 119. Der besteht ja aus 22 Abschnitte, jeweils 8 Verse. Und vorne dran ist ja dieses hebräische Alphabet, was ja auch Zahlen sind, Aleph 1, Bet 2, ne? Gimme 3. Das ist ja dann die Abschnittzählung dann auch. Und es hat eine tiefe Bedeutung. Und wenn man so die Verse liest, dann merkt man, wie einfach, was für eine Liebe zu Gott, zu seinem Wesen da durchdringt, ja. Und wie das wie so, also es ist eine unfassbare Liebeserklärung. Es ist eine Hingabe. Als ich diesen Psalm gelesen habe nochmal, ich habe ihn ja schon oft gelesen, aber jetzt wieder neu gelesen habe, merke ich, steht immer wieder in einem neuen Licht, ja. Es hat so eine Tiefe, es ist so eine Weite, so eine Erkenntnis, Und man kann auch verstehen, was der Prophet sagt, ja, wenn er sagt, es wird eine Zeit kommen, wo die Erde voll der Erkenntnis Gottes sein wird, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Das ist eine Sache, wo gerade der Gegensatz zu der Blindheit, die durch die Sünde gekommen ist, dieses Gott nicht wahrnehmen, dann plötzlich Gott wahrnehmen. Und was für eine Herrlichkeit, wenn es kein Okkultismus, nichts Verborgenes mehr gibt, ja, sondern wenn alles offenbar ist. Da kann sich kein Dieb mehr verstecken, da gibt's keine Geheimnisse mehr, nichts mehr, alles ist bloß und aufgedeckt vor dem Angesicht Gottes, ja. Und das ist so herrlich, ja. Es gibt nichts mehr zu fürchten, weil es gibt kein Versteck mehr, es gibt keine Lüge mehr, es gibt keinen Betrug mehr, ja. Alles das, was uns knechtet, hier jetzt im gegenwärtigen Zeitlauf und Umstände, was uns bindet, was uns hält, was uns noch nicht durchbrechen lässt, ja. Und das wird noch richtig krass über die Erde kommen. Wenn erstmal die Heiligen genommen sind von dieser Erde, dann ist da hier wirklich die Hölle los. Dann ist Finsternis ohne Ende, ohne Ende, ja. Also was jetzt noch hält, ist noch dieses bisschen Licht, was Gott lässt. Er lässt uns da, er lässt seinen Heiligen Geist noch da, der die Welt überführt von Sünde, ja. Noch die Chance gibt, aus der Finsternis in das Licht zu treten. Und das ist auch unser Auftrag. Wir sollen Licht sein. Wir sollen Orientierung sein. Wir sollen für den, der in dieser Finsternis steckt, wenn einer noch irgend noch was wahrnehmen kann, noch ein Lichtschimmer, ja, dann kann er es ergreifen, ja. Und wie Jesus sagte, er kam das Seine, oder wie es im Johannesevangelium stand, er kam das Seine hat es nicht ergriffen, hat ihn nicht ergriffen, ja. Weshalb sie ihn auch bis zum Kreuz gebracht haben. Aber das Tolle ist, im Licht zu sein, ist Herrlichkeit. Und jetzt schauen wir mal in den Psalm 119 rein. Ich würde sagen, um nicht erschlagen zu werden von der ganzen Fülle oder von dem Licht, so ausgefüllt, dass wir geblendet sind. Wir lesen mal, würde ich sagen, die beiden ersten Abschnitte. Ich denke, das ist schon mal, da ist so eine Fülle drin. Psalm 119. Ich habe mir als Überschrift drüber geschrieben, einer, der von ganzem Herzen sucht, Gott sucht, ja. Das ist eigentlich auch das Alphabet der Hingabe, ja. Wohl denen, die im Weg untadlig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn, wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die von ganzem Herzen die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen. Du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge, oder dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten. Dann werde ich nicht zu Schanden, wenn ich auf all deine Gebote achte. Ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit lerne. Deine Anweisungen will ich halten. Verlass mich niemals. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. Von ganzem Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gelobt seist du, o Herr, lehre mich deine Anweisungen. Mit meinen Lippen verkündige ich alle Bestimmungen deines Mundes. Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deinen Pfaden achten, auf deine Pfade achten. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen. Dein Wort vergesse ich nicht. In Vers 54 steht noch, deine Anweisungen sind meine Lieder geworden, in dem Haus, in dem ich als Fremdling wohne. Ich finde es so schön, dass wir nicht nur Lobpreislieder haben und Anbetung. Also wir singen auch viele geistliche Lieder, die einfach von der Weisheit, von der Erkenntnis, von den Wegen, von den Geschichten Gottes sprechen, erzählen, Balladen, ja, lesen wir auch in den Psalmen. Die bestehen nicht nur aus Lobpreis, sondern sie bestehen auch aus dem, was Gott getan hat. Ja. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte, als die Jünger am Anfang in neuen Sprachen geredet haben, was haben sie da gemacht? Was haben die verstanden? Die Ausländer, die da waren und die Sprachen verstanden haben, was haben die gehört? Bitte? Genau, die Wundertaten Gottes. Was Gott in Ägypten, was Gott überall getan hat, ja. Was für Siege er gegeben hat. Wie er sich stark bewiesen hat als der lebendige Gott. Das haben die erzählt, ja. Und ich finde es so schön und wir können das ruhig auch öfter machen. Wir können, auch persönlich ist es gut, wenn man Lieder lernt, wenn man geistige Lieder singt. Man kann prophetisches singen, man kann die Geschichten singen, man kann von der Weisheit. Und ich liebe es immer, das zu vertonen aus den Sprüchen, aus den Propheten, auch die Geschichten und auch von anderen zu lernen. Ich habe so viele Lieder gelernt, ich könnte also da stundenlang singen davon und auch auswendig gelernt. Und ich mache das auch, aber ist natürlich nicht so einfach, wenn alle zusammen sind, da würde die Zeit nicht reichen. Ja. Aber es ist gut zu singen, wenn das Haus erfüllt ist mit den Liedern von den Anweisungen des Herrn. Ja. Wenn das Herz erfüllt ist, wenn man auf dem Fahrrad sitzt, wenn man zur Arbeit fährt, im Auto sitzt und man singt diese Lieder in sich drin und nicht nur eine CD oder irgendwas reinschiebt und immer sich nur berieseln lässt, sondern auch selbst zu singen ist ganz, ganz wichtig. Weil nicht nur, dass es im Herzen ist, sondern wenn es über den Mund kommt, dann ist es ein Bekenntnis. Und wie wir aus dem Römerbrief wissen sehen, da heißt es, mit dem Mund wird bekannt zum, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund wird bekannt zum Heil, ja. Und es ist so wichtig, dass wir die Dinge aussprechen, ja. Und auch wenn wir in Probleme sind oder wie Raphael es erzählt hat im Zeugnis, ja, dass wenn wir Kämpfe haben innerlich, dann ist es wichtig, dass wir dem Feind widerstehen, dass wir nicht sagen, der Feind kommt und sagt, du bist ein Loser, du bist verloren, du hast vercheckt und schon guck mal dein Herz an und was du für Gedanken hattest, ja, keine Chance für dich, sondern nein, wir können sagen, ich bin geliebt. Ich bin total geliebt und Gott hat einen Plan für mich. Gott hat einen wunderbaren Weg. Gott hat mich schön gemacht. Ja, vielleicht will mich auch andere nicht schön finden, aber er liebt mich und er findet mich schön. Ja. So wie die Juden ein Lied haben, ne? Du bist schön bei mir. Und ja, das ist einfach wunderbar, dass Gott uns schön findet, weil er Christus in uns sieht, weil er den Glauben sieht, weil er die Hoffnung sieht, weil er die Liebe sieht, auf die wir eingegangen sind, ja, in Christus. Und er sieht uns als Einheit, als eins und er, wenn wir darauf bestehen und wenn wir das bekennen und wenn wir das aussprechen und dem Feind jeglicher Lüge berauben, ja, und ihn offenbaren als Lügner, ja. Wenn wir ihn bloßstellen, dann kommt die Kraft Gottes durch. Dann kommt das Heil Gottes durch. Und dann erleben wir Freisetzung, auch von dämonischen Kräften, ja, die uns binden wollen, weil wir vielleicht irgendwo uns drauf eingelassen haben. Wir müssen nicht gebunden bleiben. Wir können jederzeit, in jedem Moment frei werden, indem wir einfach bekennen, ja, das Rechte und das Gute bekennen. Und das finde ich eben in diesem Psalm 119 so gewaltig, wenn man den ganzen Psalm liest. Es ist so ein Bekenntnis, ja. Es ist einerseits Gebet, wie zum Beispiel dann in dem dritten Abschnitt aus Vers 17, gewähre deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort befolge. Öffne die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Das ist Gebet, ja. Ich bin ein Fremdling auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Meine Seele verzerrt sich vor Sehnsucht nach deinen Bestimmungen alle Zeit. Da ist dieses Verlangen wieder, ja. Du hast die Frechen gescholten, die Verfluchten, die abirren von deinen Geboten. Wälze Schimpfe und Schande von mir ab, denn ich habe deine Zeugnisse bewahrt. Sogar Fürsten sitzen und beraten sich gegen mich, ja. Und da muss ich auch an Jesus denken. Fürsten sitzen und beraten sich gegen mich. Aber Jesus hat die Zeugnisse bewahrt. Er kannte das Gesetz. Er kannte die Geschichte Israel. Er wusste alles, ja. Es war ihm nichts verborgen. Aber dein Knecht sinnt nach über deine Anweisung. Ja, deine Zeugnisse sind meine Freude. Sie sind mein Ratgeber. Ja, es ist ein Festhalten an der Lehre. Lehre mich, Herr, den Weg deiner Anweisungen, dass ich ihn einhalte bis ans Ende. Ja, denn ich habe Lust an ihm. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen, nicht zur Habgier. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Belebe mich in deinen Wegen. Erfülle an deinem Knecht dein Wort, das denen gilt, die dich fürchten. Wende von mir die Schmach, die ich fürchte. Denn deine Bestimmungen sind gut. Siehe, ich sehne mich nach deinen Befehlen. Belebe mich durch deine Gerechtigkeit. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir Gott alle Zeit suchen, dass wir alle Zeit im Gebet sind, dass wir die Kostbarkeit seines Wortes, seines Zuspruches halten können, dass wir uns beschäftigen tagtäglich, sage ich mal, so viele Gedanken, ja, und so viele, nicht nur von innen heraus, wo wir Dinge verarbeiten, sondern es kommt auch schon ständig wieder Neues rein, ja, was uns irgendwo neuen Stoff gibt, und wir sind ständig am Denken und Überlegen, und wie machen wir diesen, wie machen wir das, und man könnte eigentlich da regelrecht verloren gehen drin, in diesem ganze Infoflut, die wir auch täglich kriegen. Und wie gesagt, auch noch das, was wir verarbeiten müssen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir, wie es heißt, unsere Gedanken unter den Gehorsam des Christus bringen, dass wir dieses leere Geschwätz und diese Dinge, die inhaltslos sind, wirklich wegtun können, ja. Dass wir uns nicht mit allem beschäftigen müssen, ja. Was uns vorgegaukelt wird oder gesagt wird, wir müssen über alles Bescheid wissen. Nee, wir müssen gar nicht über alles Bescheid wissen. Wir müssen nicht über alles Bescheid wissen, was Satan treibt oder was irgendwelche Dämonen treiben, ja. Und die treiben sehr viel hier in dieser Welt. Das sieht man an der ganzen Ungerechtigkeit. Sondern wir müssen dem Guten nachjagen. Wenn wir wissen, was gut ist, wissen wir sofort, was schlecht ist. Ja, das fällt nämlich sofort auf. Wenn du weißt, was gut ist, siehst du es sofort. Ja, das sticht heraus. Ja, und deswegen ist es so gut, dem Guten, Gott nachzujagen und nachzugehen, nicht zu lassen und zu kämpfen und zu sagen: Meine Gedanken sollen geheiligt, sollen rein sein, sollen ungeteilt sein. Ich gehe auch nicht irgendwelchen Götzen nach oder irgendwelchen Dingen, ja, die mir irgendetwas versprechen, sondern ich frage Gott, Gott, ist das wirklich dran? Soll ich diesen Sport, soll ich dieses Studium, soll ich diesen Film wirklich anschauen? Ist das dran für mich? Das heißt nicht, dass es für den anderen vielleicht dran ist, ja. Also man kann sich, muss auch aufpassen mit dem Vergleichen. Sondern, nee, was jetzt für mich dran ist. Vielleicht ist später dieser Film für mich dran oder dieser Sport oder irgendwas, was ich tue. Aber was ist jetzt dran? Und das lernt man, denke ich, wenn man wirklich mit Gott in Verbindung bleibt und wenn man nicht anfängt, sich irgendwelche Hilfen zu schaffen, auch irgendwelche Muster, sondern immer wieder neu Gott fragt, Gott, ja, Jesus sagt, sorget euch nicht um den morgigen Tag, der hat schon an seiner Plage genug, sondern schau, was ist jetzt dran, ja, was ist jetzt, heute lebst. Du weißt ja nicht mal, ob du morgen überhaupt noch lebst, ja, es kann sein, dass du morgen schon weg bist und dann hast du heute den Tag verbasselt, ja, weil du dich auf morgen gestützt hast. Und so ist es wichtig, am Jetzt zu leben. Jetzt leben wir, ja. Jetzt preisen wir den Herrn, jetzt empfangen wir. Und das ist so wichtig, dass wir in allen Umständen mit ihm leben und dass wir erfüllt sind mit dem Wort Gottes, mit seinem Wort. Dass wir dem Bösen wirklich was entgegenhalten können, dass wir nicht von falschen Worten und falschen Dingen eingefangen werden, sondern dass wir widerstehen können. So eine Unachtsamkeit hat ja Josaphat dann auch erlebt, als er dann sich verschwägert hat mit dem, wie hieß er nochmal, der Mann von Ahab, genau, mit Ahab verschwägert hat, dem König von Israel. Und der hat ihn dann so weit gebracht, dass er gegen einen König in den Krieg gezogen ist. Und das hätte er besser nicht gemacht. Der Ahab ist dann gefallen in diesem Krieg. Er wurde auch gewarnt, prophetisch davor, dass er es nicht tun soll. Aber er hat auf seine 400 falsche Propheten gehört, statt auf den einen Micha, denn auf den hat er nicht gehört, ja, denn der hat ihn immer geärgert, weil er immer nur Negatives für ihn prophezeite. Ist ja auch klar, wenn man Gott nicht gehorcht, dann hört man auch immer nur Negatives, ne? Dass man nicht gut drauf ist. Dann muss man das über sich ergehen lassen. Genauso wie er auf Elia nicht gehört hat. Und der Ahab und schon immer einen Schreck gekriegt hat, wenn der aufgetaucht ist, ne? Da kommt er wieder. Der bringt nichts Gutes. Aber so soll es bei uns nicht sein, ja? Wenn irgendein ein gesegneter Bruder kommt, dass wir erschrecken vor ihm, sondern dass wir uns freuen können, weil wir wissen, wir lieben den Willen Gottes und er hat gute Botschaft für uns, weil wir im Willen Gottes sind, weil wir Gott suchen. Und dann ergänzt sich das. Und das ist gut. Und so kriegen wir dann eben auch Reflexion, auch von unseren Geschwistern, von all denen, die Jesus lieb haben, die ihm wirklich nachfolgen. Wir werden spüren, das ist derselbe Geist, das ist derselbe Wille, das ist derselbe Plan. Auch wenn wir unterschiedliche Aufgaben haben, wir spüren, wir gehen einen Weg, ja. Wir gehen den Weg des Herrn, den Weg Jesu und wir werden ausgerüstet, wir werden stark. Wir werden stark und überwinden das Böse und treten für das Gute ein und wissen, wir haben den Sieg. Ja, Amen. Soweit, das möchte ich mitgeben für uns, dass wir dieses Wort lesen. Lest mal diese ganze Geschichte von Josaphat ab Kapitel 17 zu Hause. Lest sie heute nochmal durch, diese ganze Geschichte. Sie ist so tief und sie ist so beeindruckend, wie er wirklich Jesus, wie er Gott nachgefolgt ist. Und auch dem Psalm 119 und er streicht euch die Dinge, die euch sofort ins Auge stechen. Vers 63, ich bin verbunden mit allen, die dich fürchten und die deine Befehle befolgen. Amen.